Heute habe ich mir ein heißes Eisen für die Predigt vorgenommen. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was Jesus über Ehe, Ehescheidung, Wiederheirat sagt. Ich möchte dieses große Thema in drei Schritten angehen, damit ihr die Orientierung habt und den roten Faden nicht verliert, damit ihr auch vorher schon wisst, wohin die Reise geht. Erstens die Bibel als Ehebuch. Zweitens, was Jesus über Ehe, Ehescheidung, Wiederheiratet sagt in schrittweiser Auslegung des Predigttextes, den ich nachher lese aus Markus 10. Und drittens, wie Jesus mit unserem Scheitern an Gottes Wort umgeht. Erstens, die Bibel als Ehebuch. Ich habe das eben gesagt, bevor ich also diesen Text schrittweise auslege, wo Jesus sehr deutlich Stellung nimmt, möchte ich euch auf einen Gedanken hinweisen, der mir auch erst im Laufe meines Lebens zugewachsen ist und nicht gleich so auf den ersten Stationen meines Christseins präsent war. Wenn wir die Bibel aufschlagen und uns mal wirklich von Anfang bis zum Ende durchblättern, die Geschichten uns anschauen, dann können wir feststellen, dass schon auf den ersten Seiten von der Ehe gesprochen wird, nämlich bei der Schöpfung, wo Gott den Menschen erschafft als Mann und Frau. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde und er schuf sie als Mann und Frau. Und das Aufregende an dieser Stelle ist, dass Gott sie als Mann und Frau zu seinem Ebenbild erschaffen hat. Also, dass Gott in uns einen Spiegel hat, dass wir ein Ebenbild sind, dass wir ein Abbild sind, das ist ein, denke ich, häufig gesagter Gedanke. Aber dieses Ebenbild funktioniert nur in dieser Zweiheit. Also kein Mann alleine oder auch keine Frau alleine kann Ebenbild Gottes sein. Das können wir nur als Männer und Frauen zusammen. Und das wird sozusagen auf diesen ersten Seiten der Bibel schon erwähnt und deswegen ist dieses Thema auch wichtig für uns alle, egal in welcher Lebensform ihr unterwegs seid. Also auch wenn du ledig bist, ob du geschieden bist oder was auch immer, das ist ein Schöpfungsprinzip, was da schon anklingt. Also, Mann und Frau in ihrem Gegenüber, in ihrem Miteinander sind das Ebenbild Gottes. Und dieses Bild der Ehe, das taucht im Alten Testament immer wieder auf. Gerade bei den Propheten ziehen sie das häufig heran, um damit das Verhältnis, das Liebesverhältnis Gottes mit seinem Volk in allen Höhen und Tiefen zu beschreiben. Also, da gibt es Höhen, das kennt jeder, der schon mal verliebt war oder glücklich verheiratet ist. Gibt es ganz schöne Sachen und das sagt Gott wirklich auch seinem Volk, mit aller Leidenschaft, auch teilweise mit Erotik, alles was dazugehört, sagt er seinem Volk, zum Beispiel dieses, Hosea 2, Vers 21, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten, sagt er zu seinem Volk, mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue, du wirst erkennen, wer ich bin, der Herr. Also, wieder und wieder malt Gott seinem Volk das vor Augen, das ist bei uns wie in einer guten Ehe. Ihr seid meine Braut, ich, sagt Gott, bin der Bräutigam, wir gehören zusammen und ich bleibe treu. Und das ist auch kein Geheimnis, wir kennen uns ja als Menschen, das wird in der Bibel auch ausführlich beschrieben. Gottes Volk geht auch immer wieder durch Höhen und Tiefen, natürlich auch in diesem Bund, auch in der Untreue. Und gerade in den Propheten können wir das auch lesen. Die werden dann sehr drastisch, wenn die Propheten im Auftrag Gottes zum Volk Gottes sprechen und sagen, ihr Ehebrecher, ihr hurt da rum mit Babylon oder Baal oder wie sie alle heißen. Also dieses Verhältnis der Untreue Gottes, von Gottes Volk zu seinem Herrn wird eben auch im Bild der Ehe beschrieben, aber eben mit dem Negativbild, mit dem Bild der Untreue und des Ehebruchs. Übrigens im Griechischen steht da ein Wort, mit dem können wir alle was anfangen. Das heißt Porneia. Das heißt eben ja, Unzucht, Ehebruch, was da so dahinter steht. Also im Positiven und im Negativen zeigen die Prophetenbücher, Gott liebt sein Volk. Er ist treu, sein Volk soll auch treu sein, aber das geht immer mal auf und ab. Es gibt auch ganz schöne Bilder im Alten Testament, wenn es bei Jesaja zum Beispiel heißt, im Ausblick so auf die zukünftige Zeit, die einmal sein wird, wenn alles wieder gut ist, da heißt es zum Beispiel bei Jesaja 62, wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Und jetzt kann man diese Linie, die ich jetzt im Alten Testament aufgezeigt habe, durch das Neue Testament durch weiterziehen. Als Jesus auftritt, wird das sozusagen programmatisch, dass er an diese, also positiv an diese Bilder von Ehe, Gemeinschaft, Liebe, Leidenschaft anknüpft. Meine Lieblingsgeschichte steht im Johannesevangelium. Da wird der erste Auftritt Jesu in der Öffentlichkeit erzählt von der Hochzeit in Kana. Das ist kein Zufall, dass Jesus bei einer Hochzeit auftritt und zeigt, wer er ist, und Wasser in Wein verwandelt das auch noch, dass sie ein schönes Fest haben. Aber dahinter steht natürlich sehr viel mehr, dass Jesus damit deutlich macht, ich bin der eigentliche Freudenmeister, die eigentliche Hochzeit wird mal mit mir gefeiert. Oder auch, wenn er vom Reich Gottes spricht, was anbrechen wird, nimmt er ganz oft Bilder, die also Hochzeit, Hochzeitsfeier, Eheschließung erzählen. Also denkt zum Beispiel an das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, womit ja erklärt wird, wie das sein wird, wenn Jesus einmal wiederkommt. Ja, das sind die 10 Jungfrauen, die sich vorbereiten sollen auf den Bräutigam, der kommt und die dann miteinander feiern werden. Auch das natürlich ein im Alltag verankertes Bild, wo Jesus deutlich macht, ich bin der Bräutigam, der kommt, um seine Gemeinde zu sammeln und wir feiern dann ein großes Fest. Also wenn ihr mich in Kurzfassung fragt, wie wird es im Himmel sein? Wir feiern ein großes Hochzeitsfest. So malt das Jesus in schönen Bildern aus, und wer mal auf einer schönen Hochzeit dabei war, der kann sich da jedes Mal mitfreuen und wissen, also so wird es im Himmel auch einmal sein. Man kann also sagen, für Jesus ist das so ein Leitmotiv, das ist geradezu seine Mission, dass er sein Volk sammelt, Volk Gottes sammelt und eben zur himmlischen Hochzeit ruft. Im letzten Buch der Bibel, ich habe aus dem ersten Buch der Bibel zitiert, in der Offenbarung des Johannes, wird er dann in den letzten Kapiteln auch erzählt, wie wird das sein, wenn ein neuer Himmel und eine neue Erde kommt, wenn Gott alles versöhnt. Da wird vom neuen Jerusalem gesprochen und da heißt es, dass das neue Jerusalem herabkommt wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und da haben wir wieder dieses Bild. Also, dass die Gemeinde die Braut sein soll, also alle zusammen sollen sich schmücken, sollen sich schön machen für den Herrn, der wiederkommt. Und am Ende gibt es diese wunderbare Vereinigung zwischen Gott und seinen Leuten. Deshalb kann man wirklich mit Fug und Recht sagen, die Bibel ist ein Ehebuch. Das ist das Leitmotiv, was sich von der ersten bis zur letzten Seite durchzieht. Man kann auch sagen, vielleicht ist es auch ein Idealbild. Wir kommen ja auch auf die Schwierigkeiten zu sprechen. Die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk, zwischen Christus und der Gemeinde, ist darin abgebildet und wiedergespiegelt. Deshalb, egal in welcher Lebensform, es geht dich auch was an, dass die Bibel so über Ehe spricht. Und ja, die Bibel als Ehebuch, das steht in der Spannung, ich werde nachher noch etwas mehr darauf eingehen, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben. Dass Gott treu ist und wir immer wieder die Erfahrung machen, egal auf welchem Feld, dass wir untreu sind. Und dass es immer wieder eine Spannung in jedem Christenleben gibt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Zwischen dem, was Gottes Wort sagt und wo wir sagen, ja, okay, so soll es sein. Und an dem, was wir sehen, wie es dann wirklich bei uns ist. Zweitens, was Jesus über Ehe, Ehebruch und Wiederheirat sagt. Jetzt, wie angekündigt, die deutlichen Worte aus dem Evangelium nach Markus im 10. Kapitel. Einige Pharisäer kamen zu Jesus und fragten ihn, darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Damit wollten sie Jesus auf die Probe stellen. Jesus antwortete: Was hat euch Mose vorgeschrieben? Da sagten die Pharisäer: Mose hat erlaubt, dass ein Mann seiner Frau eine Scheidungsurkunde ausstellt und sie wegschickt. Jesus erwiderte: Nur weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Aber vom Anfang der Welt an hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Was Gott so verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Zu Hause fragten ihn die Jünger noch einmal danach. Jesus sagte zu ihnen: Wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch gegenüber der ersten. Ebenso gilt, wenn sich eine Frau von ihrem Mann scheiden lässt und einen anderen heiratet, begeht sie Ehebruch. Das sind erstmal sehr deutliche Worte, wo man denkt, auf den ersten Blick versteht man das und fragt sich dann, was soll ich dazu sagen? Aber es gibt trotzdem einiges dazu auszulegen. Die Pharisäer stellen Jesus die entscheidende Frage: Darf sich ein Mann von seiner Frau scheiden lassen? Und der Evangelist vermerkt, sie haben diese Frage nicht mit reinen Absichten gestellt, sondern sie wollten Jesus versuchen, sie wollten ihn auf die Probe stellen. Sie haben ihm eine Fangfrage gestellt, die Pistole auf die Brust. Und bei Fangfragen ist es so, ihr wisst das, egal was das für eine Fangfrage ist, die kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten, weil das der Komplexität des Lebens auch nicht gerecht wird. Es war damals schon ein echtes Problem, dass nicht jede Ehe glückte und hielt, sondern auseinanderging, dass die Lebenswirklichkeit der Menschen dem Ideal der Ehe entgegenstand, dass Ehebruch und Ehescheidung keine Ausnahme waren. Deswegen kann Jesus auf diese Frage nicht einfach, nicht sofort, mit Ja oder mit Nein antworten. Wenn Jesus Nein sagt auf diese Frage, dann hätte er gegen sich, was Mose in seinem Gesetz sagt, wonach die Scheidung erlaubt ist. Da gibt es tatsächlich die Passage, wo das drin steht. Also steht im Wort Gottes, Scheidung ist erlaubt, bei Mose. Wenn Jesus Ja sagt, widerspricht er der Unauflöslichkeit der Ehe, von der Jesus überzeugt ist. Ich habe euch ja gesagt, das ist das große Bild, wie Gott mit seinem Volk umgeht, wie Jesus selber gekommen ist als Bräutigam. Da kann er nicht einfach Ja sagen. Es ist ja wirklich seine Mission, dass er für diesen unauflöslichen Bund Gottes mit seinem Volk sein Leben hingibt. Für Gott ist es undenkbar, die Verbindung zu seinem Volk aufzulösen oder zu scheiden. Wir haben vorhin in der ersten Lesung übrigens von einem ganz ähnlichen Fall gehört, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten gegen Jesus vorgehen. Erinnert euch, hier ist es eine Fangfrage, die sie Jesus stellen. Und als sie die Ehebrecherin zu Jesus schleppen, ist es das Gleiche. Ja? Sie stellen ihm auch eine Fangfrage und sagen: Meister, im Gesetz des Mose steht geschrieben, so war das damals, sie verdient die Steinigung. Was sagst du dazu? Und an der Stelle ist es noch offensichtlicher, dass Jesus nicht einfach Ja oder Nein sagen kann. Dass Jesus natürlich nicht zum Stein greift und dem Buchstaben des Gesetzes folgt. Und da steht die gleiche Passage auch da, das sagten sie aber, die Pharisäer und Schriftgelehrten, um ihn zu versuchen. Merkt ihr das? Also diese Frage, darf jemand sich scheiden lassen? Wenn die im falschen Kontext gestellt wird, ist das erstmal eine Fangfrage. Und es ist spannend zu sehen, wie geschickt Jesus reagiert. Er reagiert ziemlich genial in beiden Fällen auf die Fangfragen der Pharisäer. Jetzt hier in diesem Fall, Markus Evangelium, lässt er die Fragestellung zumindest erstmal Auskunft geben. Also, liebe Leute, was sagt denn Mose in seinem Gesetz dazu? Und dann sagen die Schriftgelehrten brav, das haben sie schon im Gepäck ja gehabt, Vielleicht ziehen Sie Ihre Bibel raus und sagen, also an dieser Stelle steht, Mose hat erlaubt, den Scheidebrief zu geben. Nur mal eine kleine Nebenbemerkung. Ich habe euch vorhin diese Schöpfungserzählung gesagt, die ja wirklich sehr paritätisch formuliert ist, Mann und Frau als Ebenbild Gottes. In der Geschichte des Volkes Gottes hat sich das so, patriarchal verschoben, dass nur die Männer die Möglichkeit hatten, einen Scheidebrief auszustellen, nicht die Frauen. Und je nach Auslegungsschule reichte ein verbranntes Essen dazu, den Scheidebrief auszustellen. Es gab verschiedene Auslegungsschulen, aber man konnte also auch sehr lax damit umgehen. Und das hat Jesus auch vor Augen. Und nun ist es ja so, dass Jesus die Gesetze seines Volkes achtet, aber ich habe das eben schon mal gesagt, er folgt nicht einfach dem Buchstaben des Gesetzes. Und deswegen sagt er zu den Pharisäern frei mit meinen Worten formuliert, macht euch das nicht so einfach, verdreht nicht Gottes gute Ordnung, die sind klar. Was ihr zum Normalfall erheben wollt, ist bei Mose nur als Notausgang zugestanden. Und jetzt fügt er eine interessante Begründung an, die jedem von uns eigentlich auch zu denken geben sollte. Er sagt, weil ihr euer Herz gegen Gott verschlossen habt. Deshalb dieses Zugeständnis im Gesetz des Mose. Euer Herz verschlossen, auf uns gewendet. Wo immer ich auf mein vermeintliches Recht poche, sollte ich mich von Gott fragen lassen, hast du ein offenes Herz für mich? Oder verschließt du es und machst es hart? Dafür hatten übrigens die Mönche ganz große Angst in der alten Kirche vor Hartherzigkeit, also vor einer geistlichen Sklerose. Ja? Also wer sein Herz hart macht, hört nicht mehr auf Gott. Ein hartes Herz ist der Tod jeder Beziehung. Und ich werde in dieser Haltung nie erfahren, was Gott mir zugedacht hat. Der Buchstabe des Gesetzes, also die Erlaubnis zur Scheidung, schafft kein neues Leben, sondern ist eine Notordnung zur Schadensbegrenzung. Jesus hat einen anderen Weg für die Gemeinschaft von Mann und Frau und so biegt er die Frage nach der Scheidung um und redet jetzt erstmal positiv davon, wie Gott sich die Ehe vom Anfang her gedacht hat. Und da kommt jetzt diese Passage, die ich vorhin schon mal zitiert habe, vom Anfang der Schöpfung her, dass Jesus sagt, aber vom Anfang der Welt her hat Gott die Menschen als Mann und Frau geschaffen. Und das ist wichtig für alle Lebenslagen. Jesus argumentiert nicht von der Krise her, sondern geht zum Ursprung und fragt, wie war denn das eigentlich gemeint? Am Beginn der Schöpfung, klar, da war noch alles heil. Und jetzt führt er dieses Geschenk der Ehe aus, was das heißen kann, und ruft auch in alle Ehekrisen hinein, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, die ihr jetzt hier sitzt, in alle Ehekrisen und in alle verhärteten Herzen hinein. Lasst euch faszinieren von dem, was Gott sich bei dem Geschenk der Ehe gedacht hat. Also, gebt das nicht leichtfertig auf. Und jetzt hat er zitiert er dieses Wort, das mehrfach in der Bibel vorkommt. Deshalb verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern ganz eins. Wie sollte es anders sein? Es ist ein Drei-Punkte-Programm. Es sind drei Aufgaben, es sind drei Herausforderungen für das tägliche Miteinander, die damals wie heute gelten. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass auch weltliche Paartherapeuten das unterschreiben würden, was da steht. Es ist kein Wort von Gott die Rede, ja, sondern es heißt verlassen. Wer eine Beziehung eingehen will, der kommt aus einer Herkunftsfamilie und er muss das zurücklassen, damit er was Neues gründen kann. Und wer schon mal so ein Seminar mitgemacht hat oder sich damit beschäftigt hat, man sagt, jeder bringt aus seiner Familie so einen Rucksack mit, so einen unsichtbaren Rucksack aus der Herkunftsfamilie, wo so verschiedene Werte abgespeichert sind und die passen nicht unbedingt zusammen. Also, wie gehe ich mit Geld um, wie streite ich, wie verbringe ich meinen Urlaub und so weiter und so fort. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich von dem trennt, dass man das auch mal ausspricht, damit man sich frei macht für das Neue. Also das Erste, das Verlassen. Das Zweite, das Verbinden. Ich kann also Altes nur verlassen, wenn ich und mich, ja, ich kann Neues nur beginnen, wenn ich das Alte vorbehaltlos verlassen habe. Und ihr lieben Eltern, die ihr Kinder habt, die verheiratet sind, das heißt natürlich auch, dass ihr euch nicht ungebührlich einmischt, damit die Kinder ihren Weg auch gehen können. Das gehört zu dem Verbinden dazu. Und jetzt heißt es, dass die beiden sich verbinden, im Hebräischen wörtlich, dass sie aneinander kleben. Also Mann und Frau kleben dann, dieses Verbinden heißt, aneinander wie ein Stück Papier. Das meint nicht nur die Sexualität, sondern alles. Und das Dritte, das Einssein, was hier angesprochen wird, also verlassen, verbinden, Einssein, das sind jetzt nicht mehr zwei, sondern das ist eins. Und jetzt berührt man ein großes Geheimnis, was auch auf Christus und die Gemeinde hin ausgelegt wird, im Epheserbrief. Wir haben einerseits zwei eigenständige Personen und wenn das glückt, verschmelzen die zu einer Person. Also da passiert etwas, was die Logik eigentlich nicht abbilden kann. Da passiert eine Zweieinheit. Eins plus eins gleich eins. Das ist der Plan, der geniale Plan, den Gott für die Ehe hat. Einheit in der Verschiedenheit. Übrigens gilt ja auch für uns als Gemeinde, wir sind so verschiedene Personen, aber auch da sagt Gott Einheit in der Verschiedenheit. Also auch da ist die Ehe letztendlich ein Modell dafür, wie in der Verschiedenheit was sehr Gutes gelingen kann. Also Mann und Frau sind dafür geschaffen, eins zu sein, immer tiefer zusammenzuwachsen, auch in Krisen nicht zu vergessen, nach Gottes Schöpfungsordnung zu fragen. Und deshalb fällt die Antwort von Jesus, die er hier an dieser Stelle gibt, letztlich sehr klar aus, dass er sagt, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen. Punkt. Damit bewegt sich Jesus auf der Spur des sechsten Gebots und bekräftigt das, du sollst nicht die Ehe brechen. Und deshalb lehnt Jesus an dieser Stelle wohlgemerkt auch die Wiederheirat ausdrücklich ab, wie in anderen Passagen des Evangeliums. Wenn Jesus brisante Fragen besprochen hat, heißt es dann, die Jünger fragten ihn zu Hause nochmal nach, meinst du das wirklich ernst? Und dann haben sie ihn gefragt, wie ist denn das mit Wiederheirat? Und da ist ja Jesus auch wirklich knallhart, dass er sagt, also ist vorbei. Ich sag's mal so platt. Wenn du einmal geschieden bist und heiratest neu, brichst du auch wieder die Ehe. Also ist eigentlich schwierig. Aber eindeutig, was er sagt. Und wir verstehen auch, ich habe das ja ausgeführt, er lehnt das ab, weil er ja vom Bund Gottes mit seinem Volk herkommt, der unauflöslich ist und von der Treue Gottes, die er erlebt. Ich habe schon mehrmals über diesen Text gepredigt, ich habe mal meinen Unterlagen nachgesehen. Als junger Pfarrer habe ich an dieser Stelle aufgehört zu predigen. Ich habe alles gesagt, was da steht, oder? Ich habe das Wort Gottes ausgelegt. Ich habe keinen Buchstaben verdreht, sondern ich habe es ernst genommen. Ich nehme es auch ernst. Aber ich bin jetzt ein bisschen älter schon oder reifer. Und mit zunehmender Lebenserfahrung weiß ich, dass gerade an dieser Stelle die Nöte erst losgehen. Auch unter Christen, die wirklich ernsthaft Gottes Wort leben wollen und danach fragen. Und ihr wisst das selbst. Und je mehr Menschen man kennt und mit denen man auch unterwegs ist, wo man auch ehrlich fragt, wie geht's dir, wie lebst du, dass es da viele Nöte gibt und naja, auch viel Zerbruch und auch viel Scheitern. Also die Frage nach Ehe, Scheidung, Wiederheirat sind wirklich ein heißes Eisen, vor dem ich mich nicht drücken möchte. Deshalb mein dritter Punkt, wie Jesus mit unserem Scheitern an Gottes Wort umgeht. Ich habe das schon angedeutet. Neben den klaren Worten, die Jesus hier an dieser Stelle sagt, steht die tiefe Geschichte, die von Jesus und der Ehebrecherin erzählt wird. Und es gibt andere Passagen, wo Jesus mit diesem Thema in Berührung kommt. Wisst ihr, Gott ist nicht Brüder und Jesus ist auch nicht Brüder. Der geht nicht so pharisäerhaft mit diesem Thema um, so nach dem Motto, oh, da ist ein Ehebrecher, zeigt mit dem Zeigefinger drauf und schnüffelt hinterher, was der da so in seinem Schlafzimmer macht oder so. Das macht er nicht. Er lässt sich von einer Prostituierten salben oder als er mit der Frau am Brunnen spricht, kommt ja irgendwann raus, sie hat schon viele Männer gehabt und den sie jetzt hat, ist auch nicht ihrer. Aber er sagt ihr was anderes, das ist jetzt nicht sein Thema. Wisst ihr, er reitet da jetzt nicht drauf rum, sondern es begegnet uns auch in der Bibel. Das Ideal ist klar, das Gebot ist auch klar, aber die Lebenswirklichkeit sieht oft anders aus. Wie gehen wir damit um? Ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus uns kennt, uns als Menschen kennt, dass er um diese große Spannung weiß zwischen Ideal und Wirklichkeit bei diesem Thema, dass er sieht, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und trotz bester Absichten scheitern. Noch einmal, ich denke, ihr werdet mich nicht falsch verstehen. Wem es geschenkt ist, in einer guten Ehe zu leben, der preise Gott dafür. Schön, dass es so ist. Und haltet fest, wenn es kriselt, mit allen Möglichkeiten, solange es irgendwie geht. Das ist überhaupt keine Frage. Aber auch, wem das geschenkt ist, in einer guten Ehe zu leben, der hat andere Felder, wo er an Gottes Wort scheitert. Oder? Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ja? Also, es gibt, wenn es nicht auf diesem Feld ist, gibt es andere Felder, wo wir scheitern und dem müssen wir auch ins Auge sehen. Auch als Christen, die es ernst meinen mit dem Wort Gottes. Und ich finde das so wunderbar, wie Jesus hier reagiert und ich glaube, da gibt er uns gute Leitlinien, wie wir auch mit diesen Themen dann auch ganz konkret umgehen können. Also die Ehebrecherin wird ihm vorgeführt. Ich habe es vorhin schon gesagt, würde er jetzt dem Buchstaben des Gesetzes folgen, müsste er einen Stein greifen und sie steinigen. Also er merkt an so einer Stelle, dem Buchstaben des Gesetzes zu folgen, auch wenn es im Neuen Testament steht, kann im wahrsten Sinne des Wortes tödlich sein. Das macht Jesus nicht. Weil für ihn die Barmherzigkeit und die Vergebung ja die Werte sind, warum er gekommen ist. Und so geht er ja auch mit dieser Frau um. Und das Wunderbare dabei ist, dass er dieser Frau auch einen neuen Anfang ermöglicht. Ja, er stellt sich ja schützend vor sie, auch mit einer sehr geschickten Gesprächsstrategie, wie er diese Fangfrage abbiegt, sich ja letztlich diesem Thema auch stellt und trotzdem im Prinzip einen ganz neuen Umgang damit zeigt, mit diesen Fragen. Und deswegen möchte ich uns dazu motivieren, dass wir auch davon Jesus lernen, barmherzig zu sein, nicht mit dem Zeigefinger auf Menschen zu zeigen, die, ich sag mal, in ungeordneten Verhältnissen leben. Und immer auch zu wissen, dass ein neuer Anfang möglich ist. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du da bist, aber ja, Ehen scheitern, auch christliche Ehen scheitern. Und es ist doch klar, dass wir auch dafür die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen dürfen. Wäre doch schlimm, wenn nicht, oder? Also von daher, ein neuer Anfang ist möglich. Und es ist doch viel besser, wenn jemand, der eine gescheiterte Ehe hinter sich hat, was Neues anfängt und wieder heiratet, als dann so ungeordnet zusammenzuleben. Also viel besser, sozusagen den Segen der Ehe dann, naja, wieder aufzunehmen. Ihr versteht mich richtig, das ist kein Freibrief für, probiert mal hier fleißig rum. Aber es geht eben darum, auch Wege zu eröffnen, barmherzige Wege zu eröffnen, die Gott uns eben auch eröffnet, dass er sagt, ja, es ist ein neuer Anfang möglich und trotzdem bleibt die Ehe das Leitbild der Bibel und gilt das sechste Gebot, du sollst die Ehe nicht brechen. Also, wir brauchen, ich fasse zusammen, wir brauchen Gottes Worte für unser Leben. Seine Gebote sind gut und wollen Leben fördern. Deshalb schätzt Jesus die Ehe so hoch. Er lehnt Scheidung und Wiederheirat ab, einerseits, und ist dennoch zugleich barmherzig und vergebend, wie er mit unserem Versagen umgeht, die wir in einer gebrochenen Schöpfung leben und häufiger als uns lieb ist, scheitern. Wir leben aus seiner Vergebung. Damit möchte ich schließen. Das ist die gute Botschaft. Dafür ist Jesus gekommen. Amen.